Pankaja,
Lotus,
Palasha, Blütenblätter oder Zehen, Vilasa, Genuss, Bhaktya, durch hingebungsvollen Dienst, Karma, fruchtbringende Tätigkeiten, Ashayam, Begehren, Gratitam, fester Knoten, Udgratayanti, entwurzeln, Santaha, Gottgeweihte, Tat, dieses, Vat, wie, Na, niemals, Rektamataya, Menschen, denen es an hingebungsvollen Dienst fehlt. Yatayaha, in ständig zunehmendem Maße versuchend. Api, obwohl. Rudha, aufzuhalten. Shrotagana, die Wogen des Sinngenusses. Tam, bei ihm. Adanam, es wird Zuflucht zu suchen. Bhaja, beschäftige dich im hingebungsvollen Dienst. Vasudevam, für Krishna, den Sohn Vasudevs. Übersetzung. Die Gottgeweihten, die immer im Dienst der Zehen der Lotusfüße des Herrn tätig sind, können die fest verknoteten Wünsche nach fruchtbringenden oder materiellen Tätigkeiten leicht überwinden. Da dies sehr schwierig ist, vermögen die Nicht-Gottgeweihten, die Gyanis und Yogis, obwohl sie versuchen, die Wogen der Sinnenbefriedigung aufzuhalten, dies nicht. Deshalb wird dir geraten, dich im hingebungsvollen Dienst Krishnas, des Sohnes Vasudevas, zu betätigen. Erläuterung. Es gibt drei Arten von Transzendentalisten, die versuchen, den Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur zu überwinden, nämlich die Gyanis, die Yogis und die Bhaktas. Sie alle versuchen, den Einfluss der Sinne zu bezwingen, der mit den unaufhörlichen Wellen eines Flusses verglichen wird. Ständig kommen neue Wünsche. Die Wellen eines Flusses fließen unaufhörlich und es ist sehr schwer, sie aufzuhalten. In ähnlicher Weise sind die Wogen des Wunsches nach materiellem Genuss so stark, dass sie durch keinen anderen Vorgang außer Bhakti-Yoga aufgehalten werden können. Die Bhaktas werden durch ihren transzendentalen hingebungsvollen Dienst für die Lotusfüße des Herrn so sehr von transzendentaler Glückseligkeit überwältigt, dass ihre Wünsche nach materiellem Genuss von selbst aufhören. Die Gyanis und Yogis, die nicht an den Lotusfüßen des Herrn hängen, kämpfen sehr schwer gegen die Wogen des Begehrens. Sie werden in diesem Vers als Rikta Mataya beschrieben, das heißt hingebungsvollen Dienstes beraubt. Mit anderen Worten, die Gyanis und Yogis werden im Grunde immer mehr in falsche philosophische Spekulation oder anstrengende Versuche, die Tätigkeiten der Sinne aufzuhalten, verstrickt. Obwohl sie versuchen, vor den Wünschen nach materiellen Tätigkeiten frei zu sein. Wie zuvor gesagt wurde, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Jnanayat Yashu Vairagyam Jnanam Chayat Ahaitukam. Hier wird die gleiche Sache betont. Was war das nochmal für eine Sache? Die Sache war, dass Wünsche ständig in unserem Herzen kommen, wie ein Fluss, der auf neue Wogen produziert, und dass, um diese Wünsche einzudämmen, erfolglos von Gyanis und Yogis versucht wird. Aber dass durch Bhakti das möglich ist. Hier wird also die gleiche Sache nochmal betont. Bhaja Vasudevam bedeutet an, dass jemand, der im liebevollen Dienst Krishnas, des Sohnes Vasudevas, tätig ist, die Wellen des Begehrens sehr leicht aufhalten kann. Solange man fortgesetzt versucht, die Wogen des Begehrens künstlich aufzuhalten, wird man zweifellos unterliegen. Das wird in diesem Vers angedeutet. Wünsche nach fruchtbringenden Tätigkeiten haben starke Wurzeln, doch die Bäume des Begehrens können durch hingebungsvollen Dienst völlig entwurzelt werden, weil hingebungsvollen Dienst einen höheren Wunsch mit sich bringt. Man kann niedere Wünsche aufgeben, wenn man höhere Wünsche hat. Der Versuch, Wünsche gänzlich aufzugeben, ist ein unmögliches Unterfangen. Man muss sich den Höchsten wünschen, um nicht in niedere Wünsche verstrickt zu sein. Jnanis haben den Wunsch, mit dem Höchsten eins zu werden. Doch solch ein Wunsch wird ebenfalls als Karma oder Lust angesehen. Wir sehen hier, wie Karma, die Begierde, sich nicht nur auf physische Objekte ausdehnt, sondern ganz bis hin zum verschmelzenden Brahman einbewegen kann. In ähnlicher Weise wünschen sich Yogis mystische Kraft, und das ist ebenfalls Karma. Und die Bhaktas, die keinen Wunsch nach irgendeinem materiellen Genuss haben, werden gereinigt. Sie versuchen nicht künstlich Wünsche einzustellen. Der Wunsch wird unter dem Schutz der Zehen der Lotusfüße des Herrn zu einer Quelle spirituellen Genusses. Also der Wunsch wird platziert unter die Lotusfüße Krishna, man wünscht sich nur Krishna. Und dann wird das, was einen vorher verstrickt hat, die Wünsche, zur Quelle materiellen Genusses. Wir müssen den Wunsch unter die Lotusfüße Krishnas bringen. Toll ausgedrückt. Das ist eine sehr ungewöhnliche Formulierung. Es wird hier von den Kumaras gesagt, dass die Lotusfüße Sri Krishnas das letztliche Behältnis aller Freude sind. Man sollte daher bei den Lotusfüßen des Herrn Zuflucht suchen, statt unnötigerweise zu versuchen, Wünsche nach materiellem Genuss einzustellen. Solange man nicht imstande ist, den Wunsch nach materiellem Genuss aufzugeben, besteht keine Möglichkeit, aus der Verstrickung des materiellen Daseins befreit zu werden. Also man muss Wünsche aufgeben, oder, wie wir hier hören, die zur Quelle spiritueller Freude machen, das heißt, die bei den Lotusfüßen des Herrn unterbringen. Sonst kann man nicht vom materiellen Dasein befreit werden. Man mag argumentieren, die Wellen eines Flusses würden unaufhörlich fließen und man könne sie nicht aufhalten. Aber die Wellen des Flusses fließen ins Meer. Wenn die Flut kommt, wird die Strömung des Flusses in der Mündung überwältigt. Der Fluss selbst wird überflutet und die Wogen des Meeres werden stärker als die Wellen des Flusses. In ähnlicher Weise plant ein Gottgeweihter mit Intelligenz so viele Dinge für den Dienst des Herrn im Krishna-Bewusstsein, dass noch bestehende materielle Wünsche von dem Wunsch, dem Herrn zu dienen, einfach überflutet werden. Wie Yamunacharya bestätigte, empfand er, seitdem er im Dienst der Lotusfüße des Herrn beschäftigt war, einen sich ständig erneuernden Fluss von Wünschen, dem Herrn zu dienen, so sehr, dass der Wunsch nach Sex unbedeutend wurde. Wow. Yamunacharya sagte sogar, dass er auf solche Wünsche spucke. Der muss ja spirituelle Erfahrung machen. Die Bhagavad Gita 2,59 bestätigt ebenfalls, Param Drishtva Nivartate. Die Schlussfolgerung lautet, dass wir durch die Entwicklung eines liebevollen Wunsches für den Dienst der Lotusfüße des Herrn alle materiellen Wünsche nach Sinnenbefriedigung bezwingen können. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Asyadhyade Sadhane Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Kaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Ich möchte euch zunächst einmal ein erholsam, sagen wir einen Morgen, guten Morgen wünschen. Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass einige von euch ein bisschen müde sind, weil die Nächte heiß sind und lange dauern. Gestern hörte ich noch bis ganz spät in die Nacht eine Kirtan-Party mit großer Begeisterung durch die Wälder streifen. Oder es war eine andere Party, ich weiß nicht genau. Aber es dauerte auf alle Fälle lang. Und ja, ich möchte euch heute versuchen, geistig zu erreichen und bin unbedingt auf eure Mitarbeit angewiesen. Ihr müsst mir heute eure wache Aufmerksamkeit schenken, denn das Thema, was wir heute durchmachen, die Lecture von heute ist eigentlich die Keynote Address des Ferienlagers. Es geht um Transformation ja in unserem Ferienlager. Die Raupe soll nicht immer die Raupe bleiben, sondern wenn der Vorgang funktioniert und wenn das auch künstlerisch umsetzbar ist, zu einem fliegenden Schmetterling werden. Genauso wollen wir als Devotees Krishna nicht immer auf der gleichen Ebene stehen bleiben oder vielleicht sogar zurückgehen in Entwicklungsstufen, die wir eigentlich schon ganz gerne durchlaufen hätten. Nein, wir wünschen uns, zur vollen Entwicklung unseres spirituellen Potenzials zu kommen, richtig Bhakti in unserem Herzen zu erfahren, um dann Krishna zu erreichen. Das ist unser inniger Wunsch, der uns immer wieder dazu führt, diese Zusammenkünfte aufzusuchen und immer wieder dazu führt, aufs Neue zu chanten und zu hören über Krishna. So, heute möchte ich gerne über Transformation sprechen. Auf jedem spirituellen Weg ist Transformation das Allerwichtigste. Dieser Vers, den wir gleich noch weiter aufgreifen wollen, beschäftigt sich geradezu frappierender Art und Weise mit dem Thema. In unserer mittelalterlichen Geschichte gab es die Alchemisten. Es ist sehr oft ein falsches Verständnis über die Alchemisten da. Sie waren einem Vorgang auf der Spur, mit dem sie ein gewöhnliches Metall in Gold verwandeln konnten. Die falsche Vorstellung, die kursiert, auch also in Europa, ist, dass diese Menschen einfach ein großes Interesse hatten an Gold, an materiellem Reichtum. Aber das ist nicht der Fall. Es ging ihnen eigentlich um die Transformation. Von gewöhnlichem Metall Transformation schlechthin. Und sie hofften, bei der Transformation von gewöhnlichem Metall zu Gold das Prinzip zu entdecken, was sie auch anwenden könnten auf die Transformation des Herzens. Prinzipien sind ja anzuwenden auf unterschiedliche Situationen. Nicht? 2 plus 2, das ist richtig, wenn man 2 Prakoras und 2 Prakoras zusammenzieht, dann gibt es 4, das ist richtig. Du kannst aber auch 2 Orangen und 2 Orangen zusammenziehen und es gibt auch 4. 4 Orangen. Das ist ein Prinzip der Addition. Du kannst auch 2 Menschen und 2 Menschen zusammenbringen. Frau, weil dann kann es manchmal 10 Menschen geben auf einer Sitzung. Also, aber zuerst gibt es auf alle Fälle eine Gruppe von 4 Menschen. Es ist ein Prinzip der Addition, was immer du aus 2 zusammenfügst, das wird 4 erstmal. So versuchten diese Alchemisten ein transformatives Prinzip zu entwickeln, was ihnen ermöglichte, Eisen in Gold umzuwandeln, aber auch bedingte Seelen oder sagen wir mal Menschen voll mit materieller Wünsche in erleuchtete Seelen. Das war der Wunsch. Und wir werden bald herausfinden, warum sie wohl das anhand von Eisen und Gold transformiert hätten. Sie hätten ja auch versuchen können, eine Kirsche in eine Orange umzuwandeln und auf hier das Prinzip der Umwandlung herauszufinden, was sie dann eben auf die Charakterumwandlung anwenden würden. Aber es ist ein bestimmter Grund, der, glaube ich, gleich offenkundig wird. Soll umgewandelt werden im spirituellen Leben? Offensichtlich nicht Eisen in Gold, sondern was soll umgewandelt werden im Krishna-Bewusstsein? Was wollt ihr in eurem Leben verändern? Was soll bei euch sich ändern? Peter, wenn du dir Gedanken machst über die Transformation des Peters, was soll da genau transformiert werden? Almina, soll deine Sitzstellung transformiert werden? Dass du dann im Lotussitz eines Tages sitzt? Oder was soll genau transformiert werden? Um welche Umwandlung geht es? Das ist eine wichtige Frage. Ja. Das falsche Ego soll umgewandelt werden. Die Motivation soll umgewandelt werden. Das Herz soll umgewandelt werden. Der Geist soll umgewandelt werden. Kadamba Prabhu. Lust soll in Liebe verwandelt werden. Und wir kriegen jetzt eine schöne Definition. Das ganze Bewusstsein soll schlechthin umgewandelt werden. Also ganz schön viel, ja. Die Eigenschaften, was? Charaktereigenschaften? Charaktereigenschaften. Die Wünsche sollen umgewandelt werden. Die Handlungen sollen umgewandelt werden. Haben wir es zusammen? Alles, was ihr gesagt habt, verdient eine einzelne Vorlesung. Ich möchte heute mich darauf konzentrieren, das Herz umzuwandeln. Es ist richtig, dass das Ego umgewandelt werden sollte. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur macht diesen Punkt am Ende seines wirklich wegweisenden Werkes Madhurya Kadambini. Wenn euch Transformation am Herzen liegt, dann ist dies ein wirklich schönes Buch, was wichtig zu lesen ist. Und da sagt er, es geht im spirituellen Vorgang darum, das Bewusstsein von ich bin, was auf die materielle Energie fixiert ist, also ich bin ein Deutscher oder irgendwelche anderen Vorstellungen, in ein spirituelles Verständnis umzuwandeln. Und ich bin Krishna, Krishna ist mein letztendlich, Mamatva. So, damit diese Transformation stattfinden kann, es ist sehr wichtig, dass wir in das Labor unseres Herzens gehen. Wir müssen das Herz transformieren. Nach Patanjali ist das Herz der Ort, wo alle Wünsche erscheinen. Und wenn wir wunschlos werden eines Tages, werden die Wünsche, die wir bisher gehabt haben, zurückgehen und im Herzen verschwinden. Schopp. Aus dem Herzen heraus, der Sitz des Chittas ist, das heißt des materiellen Bewusstseins, werden eine unglaubliche Strom von Wünschen erzeugt. Immer wieder. Der normale Mensch denkt nach den neuesten psychologischen Erkenntnissen. Ob sie nur richtig sind, dafür wollen wir nicht die Hand ins Feuer legen. Aber Es gibt uns einen Hinweis. 32.000 Gedanken am Tag. Florian, 32.000 Gedanken am Tag. Wenn wir die alle mal aufstellen würden, in einer langen Reihe, da müssten wir bis Besançon, eine Armee bis Besançon, oder wie das heißt, das nächste Dorf, die nächste Stadt hier bauen. Also so viele Gedanken, und die meisten davon sind Wünsche. Sich wiederholende Wünsche. Hare Krishna. Die kommen aus dem Herzen. Und wenn wir das Herz transformieren, werden sie darin verschwinden und neue Wünsche entwickeln, nämlich Krishna zufriedenzustellen. Wenn es uns um Bewusstseinserweiterung oder Bewusstseinstransformation geht, müssen wir hier arbeiten, an diesem Fleck, dem Herzen, dem Geist, kann man auch sagen, dem Chitta, alles verschiedene Begriffe für das Gleiche. Krishna-Bewusstsein ist nicht unbedingt, und hier möchte ich einige Leute von euch total enttäuschen, von einer Täuschung befreien, ein intellektueller Prozess. Es geht nicht, die Transformation findet nicht in der Intelligenz statt. Morgen werden wir uns mit dem Thema ausführlicher beschäftigen. Wir werden in den Bereich der unterschiedlichen Zweifel gehen und sehen, wie sie zu lösen sind. Aber auf dem intellektuellen Weg. Das ist ein wichtiger Prozess. Wir wollen jetzt nicht gegen Argumentation, die auf dem Prinzip der Logik beruht, anwettern. Aber ein intelligenter Mensch mag alle Argumente gehört haben. Wenn ich die Wünsche, die im Herzen sitzen, also wenn das Herz nicht transformiert ist, nützen ihm diese Argumente nicht. Wenn ich jetzt eine weltliche Zuhörerschaft, eine Zuhörerschaft hätte mit Menschen so aus dem normalen Alltagsleben und nicht von Devotees, würde ich an dieser Stelle fragen, wer von Ihnen hat gehört, dass Rauchen schädlich ist? Ich habe da sowas gehört, seit neuestem sind so Informationen. Ich stelle mich also total doof, dass mir jeder auf den Leim geht. Und garantiert, wenn ich sie in einer sympathischen Art und Weise stelle, diese Frage, fliegen alle Hände hoch. Ich habe davon gehört. Ich habe davon gehört, von den Argumenten, auch sogar in der Forschung ist das jetzt und so weiter. Dann klären die mich begeistert auf. Sage ich, Dankeschön. Meine zweite Frage ist, wer von Ihnen raucht? Und Rams geht die, also die Hände gehen dann nicht mehr so begeistert hoch, aber eine große Anzahl von peinlich schamerfüllten Händen gehen hoch. Mit der Intelligenz kann man viele Dinge verstehen. Aber wenn die Wünsche im Herzen noch so sind, wenn die Herzen noch transformiert sind, nicht transformiert sind, dann nützt es eigentlich. Die vedischen Schriften sind deswegen voll mit Beispielen von Menschen, die erstaunliche Ebenen erreicht haben in ihrem Leben, aber die noch nicht an der Transformation des Herzens ausreichend gearbeitet haben und die deswegen trotz langer Zeit sogar spiritueller und erstaunlicher Praxisen wieder auf das materielle Niveau gekommen sind. Ich habe, glaube ich, in Zürich eine Vorlesung gegeben, wo ich die peinliche Geschichte von Shobari Muni thematisiert habe. Ich will es deswegen hier nur kurz zusammenfassen. Shobari Muni hatte eine unglaubliche Perfektion im Yoga erreicht, im mystischen Yoga. Er war so accomplished, dass er auf dem Grund eines Flusses saß und dort meditierte. Warum dort? Weil er einen wirklich störungsfreien Ort suchte. Und das ist ziemlich geräuschfrei am Boden eines Flusses. Er saß da eines und er hat es also geschafft, irgendwie die Energie, die sein Körper brauchte, nicht mehr über so Oxygen, Sauerstoff zu bekommen, sondern irgendwie hat er das aus dem Wasser gezogen, das Prana. Also keine Angst, er hat sind keine Kiemen gewachsen, aber er war, er hat also diese mystische Schakti gehabt, durch das Prana rauszureißen aus dem Wasser. Das ist ein unglaublicher Energieaufwand, eine unglaubliche Schakti, die er hat. Nun, eines Tages sah ein Fischpaar, was vor seinen Augen romantisch zusammenkam, ihr wisst schon. Und als er das sah, wurden ihm in ihm alte Sanskaras, die noch nicht transformiert waren im Herzen, alte Wünsche, die noch nicht umgewandelt wurden, erweckt. Und er wurde, sein Geist wurde in Wellen versetzt, also agitiert zu Deutsch gesagt. Und es heißt in den Yoga-Sutras von Patanjali, das ganze Ziel und Zweck des Yogas ist, Chitta Nirudha, die Wellen der Begierden zu stoppen. Solange du noch voll mit Wünschen bist, kannst du nicht den mystischen Yoga praktizieren. Er kam also zu Deutsch gesagt in Atemnot. Und musste so schnell wie möglich an die Wasseroberfläche, um wieder auf die uns bekannte Art und Weise zu atmen. Er hatte diese Wünsche und es tat ihm fürchterlich weh und fürchterlich leid, diese Wünsche zu sehen. Und so ging er raus aus dem Fluss. Er musste etwas machen und er dachte, ich bin kein Yogi, ich bin kein Brahmachari mehr. Er ging an den Königshof und heiratete 50 Prinzessinnen. Seine Rest-Shakti, die er noch hatte, benutzte er, um seinen Körper anziehend und stählern zu machen, dass ein bisschen Muskeln da waren, nicht so viele grüne Algen, die sich angesammelt hatten. Und so wurde er ein attraktiver, parfümierter Mann, der also die Herzen der Prinzessinnen des Königs Mandahata, so viel ich weiß, gewann. Und ein ganzes Leben führte er, ein Leben, wo wir können uns das schon vorstellen. Da muss es um ausschweifende Sinnlichkeit gegangen sein. Er hatte auch viele Kinder, es wird beschrieben. 50 Frauen auf einmal. Und die sind ja nicht, die hat er alle zufriedengestellt. Also keiner hatte das Gefühl, sie käme zu kurz. Und am Ende seines Lebens rief er seine Frauen zusammen und gab eine dieser rührenden Bhagavatam-Ansprachen, wo er ihnen klar macht, ich bin immer noch nicht zufrieden, wir sind immer noch nicht zufrieden durch diese Tätigkeit. Wir müssen jetzt uns Rishikesha, dem Herrn der Sinne zugeben, zu wenden. Er hatte wahrscheinlich Sadhus empfangen bei sich am Königshof und hatte von Sadhus über Bhakti gehört, was er vorher noch nicht kannte. Und war dann überzeugt am Ende seines Lebens, von der einsamen Spitzenqualität des Bhakti-Yoga-Praxis, nämlich Wünsche zu überwinden. Er sagte, wir müssen mit Rishikesha, dem Herrn der Sinne, Kontakt aufnehmen, durch hingebungsvollen Dienst, und dann können die Wünsche zum Einhalt gebracht werden. Und das ist das Thema dieses Verses. Shobari Muni hat sozusagen eine Erkenntnis gekriegt, die diesem Vers entspricht. Er sagte, da es sehr schwierig ist, die fest verknoteten Wünsche nach materiellen Tätigkeiten, die sind fest im Herzen angeknotet mit Seemannsknoten, da es sehr schwierig ist, diese Wünsche aufzugeben, vermögen die nicht gottgeweihten, die Gyanis und Yogis, wie Shobari, obwohl sie versuchen, die Wogen der Sinnenbefriedigung aufzuhalten, dies nicht. Deshalb wird dir geraten, dich im hingebungsvollen Dienst Krishnas, des Sohnes Vasudevas, zu betätigen. Wie Bhakti funktioniert, wird mit einer Analogie beschrieben, die im nächsten Text aufgegriffen wird. Es wird gesagt, dass aus diesem Herzen dieser ständige Wünsche hervorkommen. Ständig. Wir sind uns nicht über alle Wünsche bewusst. Viele dieser Wünsche rumoren, um es mal so einfach auszudrücken, im Unterbewusstsein und manifestieren sich dann nach einer Zeit und kommen dann zum Vorschein. Manchmal eine wirklich lange Vorbereitung nötig, bevor so ein Wunsch manifestiert ist. Es ist da alles noch drin. Und manchmal kämpfen die im Unterbewusstsein untereinander. Das sagt die vedische Psychologie, dass zum Beispiel ein sinnvoller Wunsch da ist, aber sind aber auch fromme Wünsche natürlich da und die kämpfen. Je nachdem, wie der Kampf ausgeht, manifestieren sie sich nach einiger Zeit. Als Prediger habe ich Menschen studiert lange Zeit und habe manchmal in Gesprächen festgestellt, da sind Wünsche da, über die sich die Menschen wahrscheinlich noch nicht bewusst sind. Und ich habe da meine Prognosen angestellt, was mit dem Menschen geschehen wird. Ich habe ihm gesagt, du wünschst dir jetzt das hier, aber warum wünschst du dir nicht das? Und manchmal haben sie sich durch dieses starke Predigen inspiriert gefühlt, spirituelle Wünsche aufzunehmen. Und manchmal haben sie gesagt, ich bin noch nicht so weit, Sachinanda Swami. Bitte verstehe es und hab mich trotzdem gern. Und dann nach einem halben Jahr merkte man, wie diese Wünsche, die ganz zart da waren, sich manifestierten und in einer Lebenssituation da waren. Sie waren dann liiert, befreundet zum Beispiel oder haben ein großes Geschäft entwickelt oder haben sogar Preise gewonnen in Olympiaden. Kennt man alles als Prediger. Ne? Das ist sehr interessant, dieses Thema mit den Wünschen. So, bei Bhakti ist es so, dass wir andere Wünsche versuchen zu entwickeln, zu hören. Und Siva Goswami sagt, durch die Gemeinschaft mit Devotees taucht der Wunsch im Herzen auf, Krishna Bhajan zu betreiben, Krishna zu verehren. Kennt ihr das in eurem Leben? Wenn man mit richtigen Devotees zusammen ist, dann wünscht man sich und sagt, das mache ich jetzt auch mal so. Das will ich jetzt auch so. Wir kommen vielleicht morgens in den Tempel rein und sehen einen Devotee richtig chanten, richtig konzentriert ist und auch laut chantet, also wie man es richtig macht, nicht nur so mental, sondern richtig. Und wir sehen das denn und werden dann angesprochen. So will ich das auch machen. Und dann sieht man dann, das ist oft auf Ferienlager, Freunde Krishnas, wie sie es ausprobieren, sich unter einen schattigen Baum zu setzen, ganz still zu sein und total konzentriert sein. Da möge ein Pferd vorbeigehen, sie sehen es nicht, weil sie sind inspiriert worden durch das Beispiel eines Devotees, der Bhajan macht, ebenfalls Bhajan zu machen. Lasst euch bitte so bewegen. Macht richtige Devotees ausfindig, die begeistert und wissenschaftlich ihren Sadhana ausüben. Und lasst euch bewegen im Herzen und anregen und inspirieren. Das ist so kann das sehr leicht geschehen. Dann entstehen also diese spirituellen Wünsche. Und das heißt, diese spirituellen Wünsche nach Krishna sind natürlich. Sie kommen, wenn wir sie weiter verfolgen, immer stärker zum Ausbruch. Ähnlich so wie die glühende Erde, die aus dem Vulkan herauskommt. In jedem Herzen von uns gibt es Atma Dati, sagt man im Sanskrit. Die Liebe des Herzens, die auf Krishna gerichtet ist. Das ist ganz natürlich. In den meisten Fällen ist das bedeckt. Auch bei vielen Devotees von Krishna, die so versuchen, wie die Raupe, ein bisschen höher zu kommen in ihrem Leben, sind ja noch diese Atma Dati bedeckt. Wenn es aber einmal geöffnet wird, diese Atma heißt Selbst und Rati, die Liebe, die im Selbst ist. Wenn es denn einmal geöffnet wird, dann wird das stärker und stärker und wird schließlich mit der Flut verglichen, die in einem Ozean, die von einem Ozean kommt und die Flussmündung überquert. Ich komme von Hamburg. Da gibt es die Elbe. Und jeder Hamburger Jung wird von seinen Eltern irgendwann mal auf eine Barkasse eingeladen. Barkasse ist ein kleines Schiffchen. Und zur Elbmündung gebracht. Das gehört zur Kultur der Hamburger dazu. Und da sieht man Folgendes. Du siehst die Elbe, die ziemlich viel Elan hat, ziemlich groß ist, nicht wie bei uns in der Wedenakademie in Schönau, wo sie noch überblickbar ist, sondern ein Riesenstrom. Und du siehst, wie sie der Nordsee entgegenströmt. Und wenn jetzt Flut ist in der Nordsee, siehst du, wie die Nordsee mit einem großen Elan, mit Wogen kommt und es dazu ein Zusammenprall kommt mit dem schmutzigen Brackwasser der Elbe und den wirklich zum Teil aufgepeitschten Wogen, Flutwogen der Nordsee. Und immer ist es so, dass die Nordsee den Kampf gewinnt. Da ist nämlich sehr viel Wasser da. So ist es auch im spirituellen Leben. Es sind viele materielle Wünsche da, die zum Teil, also wir brauchen da gar nicht uns was vorzumachen. In unserem Herzen, auch wenn wir in Safran und in Weiß und in Saris und mit Tilak und schönen Punkten auf der Stirn ausgerichtet sind, wir haben noch Wünsche, die ganz schön fließen. Wir müssen mit der Bhakti zusammenkommt. Bhakti Devi, wie die Nordsee, also nicht wie die Nordsee, Nordsee ist relativ klein, wie der Atlantische Ozean oder der Pazifische Ozean, mit den Wogen kommt bei der Flut und die Wünsche zusammen wegbringen und die überspüren. Man nennt diesen Bereich, also ich weiß nicht, diesen Treffbereich kenne ich nicht, aber was passiert ist, dass das Brackwasser, das Wasser der Nordsee, durchsetzt dann die Elbe. Und es wird der Elbfluss wird süß. Salzig. So ist es auch mit Bhakti. Wenn wir wirklich Sadhus kennenlernen in unserem Leben, Devotees und Gemeinschaft haben und nicht einfach vor der Gemeinschaft der Devotees weglaufen in unserem Leben, wie es ja auch geschehen soll. Nicht? Wenn wir richtig diese Gemeinschaft aufsuchen und es ernst nehmen, können bei uns Wünsche erweckt werden, die ganz stark kommen und diese anderen Wünsche transformieren, wie das Wasser der Nordsee, was die Elbe transformiert. Das bezahlt sich, die Elbe. Könnt euch aber nächsten Besuch in Hamburg mal auf eine Barkasse einschiffen lassen. Kostet wahrscheinlich 32,50 Mark hin und zurück, ist ein weiter Weg, und dann könnt ihr das sehen und davon lernen. Diese Transformation des Herzens ist eine Angelegenheit, die, sagen wir einmal, intensiv ist. In den Heiligen Schriften, Sanatana Goswami gibt einen Schrift, schreibt im Hari Bhakti Vilas darüber, dass bei der Einweihung, spirituellen Einweihung, ein Mensch, der Shudra-Eigenschaften hat, also der, wenn wir einen richtigen Sutra haben, heutzutage gibt's die, sind die alle ein bisschen genetisch versetzt, aber ein richtiger Sutra ist, würde ein loyaler Grobian sein. Nicht ein loyaler Grobian. Grobian, kennt ihr diesen Wort? Ein grober Mensch. Der kann durch die Einweihung durch Diksha zu einem Brahmana werden. Brahmanas, wenn ihr ein richtige Brahmanas in Indien seht, sind ganz feingliedrige Menschen, hochsensibel, sehr intuitiv und so weiter. Das ist genau das Gegenteil von einem Grobian. Und die sagen, Sanatana Goswami sagt, diese Umwandlung ist genauso wie die Umwandlung von Kupfer in Gold. In Belgrad haben wir eine Physikerin, die sich mit Umwandlung von Stoffen auseinandersetzt und verbunden ist mit Genf. Da machen sie diese Atomexperimente. Was nötig ist, das habe ich von ihr gelernt, was nötig ist, um Kupfer in Gold umzuwandeln, ist ein Eingriff in die atomare Struktur. Bei diesen Eingriffen werden normalerweise unglaubliche Kräfte, Atomkräfte freigesetzt. Da die Bindung der Atome, also wie die aneinander sind, da gibt es ja viele Naturgesetze, und also die Kraft der Anziehung, die so hält in der Struktur, die Welt, diese Energie, diese Shakti, ne, ja, die muss gebrochen werden und die Atome müssen anders umorganisiert werden. Das ist unglaublich intensiv. Hare Krishna. So, Florian, bei der Umwandlung deines Herzens muss auch eine wirklich große Kraft einsetzen. Ohne diese Kraft ist man aufgeschmissen. Es geht nicht. Du kannst eine Kupferplatte sehr einfach Gold anmalen. Dann ist es äußerlich, ja, die Transformation ist erfolgt, alles klar. Aber ich kann euch garantieren, ein angemaltes Goldstück kann... Falsch. Ein golden angemaltes Kupferblech hält nicht einen einzigen Zürcher Winter stand. Das blättert ab. Vielleicht schon nach einem kräftigen Regen blättert das ab. So ist es auch möglich, schnell mal ein äußerlicher Devoti zu werden. Das geht ruckzuck. Einfach ein Devoti anziehen, 10,50 Mark kostet der, ein T-Shirt mit den Lotusfüßen Radharanis drauf und dann Jai Radhe, wenn man besonders fortgeschritten wirken will, oder Hare Krishna, wenn man so normal sich begnügt, und so weiter und so fort. Aber wenn der harte Regen der Realität kommt, wenn die Tests Krishnas kommen, der nicht will, dass meine Devotees Schein-Devotees sind, ja, dann blättert das alles ab und man sieht, hier ist die nicht hingegebene Seele, die alles nur so machen will, wie sie das denkt. Haribo, ich spreche besonders mein Herz an in diesem Augenblick, weil ich Grund zur Annahme habe, dass ihr alle dieses Problem nicht kennt. Hare Krishna. Die Transformation des Herzens ist etwas, was ein ganzes Leben brauchen wird. Und es wird nur dann möglich sein, wenn wir die Barmherzigkeit Krishnas einladen. Es gibt ein wunderschönes Gedicht, die Gopinath-Gedichte, und ich würde euch dieses Lied am liebsten im Urtext vorlesen. Gibt es ein Songbuch hier? Am liebsten ein deutschsprachiges, oder Englisch ist auch gut. Französisch, oh, ich kann überhaupt nicht Französisch sprechen. Je ne sais pas français, s'il vous plaît. Ist das ein, hier kommt eins, das ist Englisch? Gut, ich kann übersetzen, nicht wahr? Also, ein bisschen übersetzen kann ich aber nicht. Hört euch dieses Gedicht an und lasst euch bewegen davon. Dieses Lied ist im Augenblick mein Lieblingsgebet, weil es so schön ausdrückt, wie der Vorgang geschehen muss. Gopinath, Seite 40. Seid ihr bereit? Dies ist übrigens ein hoffnungsvolles Gedicht. Also, hier. O Gopinath, Herr der Gopis, bitte höre meine Bitte. Ich bin ein verruchter Materialist, ständig angehaftet an weltliche Wünsche. Gute Eigenschaften habe ich keine. O Gopinath, alles um mich herum ist eine illusorische Energie. Ich selber habe keine Kraft und nicht mal transzendentales Wissen. Und das Schlimmste ist, der Körper, mein Körper, ist nicht unabhängig. Er wird völlig kontrolliert von den materiellen Erscheinungsweisen. Und sagt es von Bhakti Vinod Thakur. Er sagt, Gopinath, du kannst alles machen. Du hast die Kraft, diesen Sünder zu befreien. Und beschwert sich Gopinath, Bhakti Vinod Thakur ein bisschen. Er sagt, er will Gopinath motivieren, in sein Leben einzugreifen und will einen möglichen Zweifel von Gopinath aus dem Wege räumen. Er sagt, Gopinath, ich bin ja eigentlich dein Devotees. Aber es stimmt, ich habe dich aufgegeben. Und ich habe meinen wirklichen Schatz vergessen. Ich habe diese Welt verehrt. Gopinath, du weißt ja alles. Du hast mich jetzt genug bestraft. Bitte gebe mir einen Platz zu deinen Lotusfüßen. Und fäll nicht das Urteil, dass du denkst, aha, der war einmal gegen mich. Und deswegen gebe ich diesen Diener auf. Nein, mach das bitte nicht. Ich weiß, ich bin dumm. Aber du bist der Weiseste. Bitte finde du einen Weg, um diesen Dummkopf mit Glück zu segnen. Jetzt sagt Bhakti Vinod Thakur etwas, was erschütternd ist. Er hat also jetzt seine Transformation in die Hände Gopinaths gegeben. Er hat gesagt, ich schaffe das nicht. Mein Körper ist nicht unter meiner Kontrolle. Und jetzt sagt er, Auch meine intellektuellen Fakultäten stehen nicht unter meiner Kontrolle. Er sagt, Gopinath, mein Geist ist crazy. Verrückt. Ihm ist im Grunde jede Autorität gleichgültig. Die Autorität des Gurus ist mir gleichgültig. Die Autorität der Schriften ist dem Geist gleichgültig. Tut immer nur, was es der Geist will. Super. Wie soll man da vorankommen? Mein Geist bleibt in dem dunklen Loch des materiellen Lebens. Gopinath, ich habe jetzt meine Niederlage eingesehen. Alles, was ich unternommen habe, ist null und nichtig geblieben. Nun bist du meine einzige Hoffnung. Du bist ja Rishikesh, der Herr der Sinne, nachdem du dich im Inneren meines Herzens niedergelassen hast. Also komm in mein Herz herein und bitte nimm mich zu dir. Ja, auf diese Weise werden die Gefahren dieser Welt verschwinden. Wir alle haben ein Loch im Herzen. Seit vielen, vielen Generationen und Leben ist dieses Loch im Herzen da. Dieses Loch im Herzen ist ein Loch, das nur durch die Lotusfüße werden kann. Dieser Platz im Herzen gehört Krishna und der ist seit langer Zeit unbesetzt von Krishna. Und deswegen haben wir unser Leben der Autorität der materiellen Welt anvertraut, den Sinn und den Geist. Und trotzdem verspüren wir alle dieses Loch. Die Menschen mit materiellen Wünschen, ob das Yogis sind, Gyanis oder Kamis, versuchen dieses Loch zu stopfen und ziehen Himmel und Hölle durch ihre organischen Sinne, sagt Bhaktivinoda Sarasvati Thakur. Jeder von uns versuchte, entweder durch Autos und schöne Lebenspartner und Partnerwechsel und die hüftschwingende Generation versucht es durch Disco das Loch zu füllen im Herzen. Aber das Loch ist ein schwarzes Loch. Es gibt ein schwarzes Loch. Also ich weiß nicht, ob das im All das gibt. Ich habe gehört, es gibt starke Zweifel, dass da das schwarze Loch sein soll. Aber es ist auf alle Fälle im Herzen. Das kann man nicht erfüllen durch materielle Wünsche. Man bleibt unzufrieden. Es geht nicht. Dieser Platz muss besetzt werden von Krishna. Tumi Rishikesha, sagt Bhaktivinoda Thakur. Du bist Rishikesh, du bist der Herr. Da, in diesem Platz, der sollst du jetzt rein. Da möchtest du jetzt rein. Hare Krishna. Und solange wir diesen Platz nicht mit Krishna besetzt haben, können wir alles machen. Sogar zum Radhakund gehen und uns super ESO-Einweihung holen. Es wird nicht gehen. Wir müssen diesen Platz mit Krishna besetzen. Und das heißt in erster Linie, ein Diener von Krishna zu werden. Nicht mehr den eigenen Plan, den eigenen Geist immer machen, der von Krishna weglaufen will, sondern eine hingegebene Seele werden in der eigenen Tradition, die Krishna uns geschickt hat. Ja? Wo ist Krishna? Damit wir ihn finden können für unseren. Wo willst du nach Krishna suchen, Rogerio? Damit er ins Herz kommt, das ist eine wichtige Sache. Manche sagen, Krishna ist in den heiligen Damen. Andere sagen, nein, man kann auch im heiligen Darm sein, aber wenn man nicht im hingebungsvollen Dienst verankert ist, dann kann man nicht Krishna begegnen. Sie sagen also, Krishna kommt im hingebungsvollen Dienst. Andere sagen, Krishna ist in den heiligen Schriften. Andere sagen, Krishnas im Herzen der Vaishnavas. Wo ist Krishna? Wo kann man Krishna finden? Es gibt viele Adressen von Krishna. Viele autorisierte Adressen. Krishna hat nicht nur eine Villa, also einen Bhakti-Palast, sondern viele, viele Vorgänge des Bhakti-Yogas, durch die er getroffen werden kann, wie man ihn finden kann. In diesem Zeitalter zelebrieren wir das Yuga-Dharma, wo Krishna im heiligen Namen zu finden ist. Im konzentrierten, aufmerksamen Chanten des heiligen Namens. Wir werden Mittwochabend, also morgen Abend, ein Namyakya machen und wir werden das Namyakya einläuten mit einem sehr interessanten Workshop. Wir werden knifflige Fragen lösen. Es geht ganz einfach, aber es ist sehr spannend und es passiert dabei was im Herzen. Ich möchte euch alle bitten, zu diesem Namyakya zu kommen, damit sich das Herz transformieren kann. Damit wir einen Kontakt treffen machen können mit Krishna in Form seiner barmherzigsten und am einfachsten zugänglichen Form, dem heiligen Namen. Wir haben das sehr powerful geplant, also mal sehen, ob es gehen wird. Sadbuja, der mit seinen vier Armen materielle Wünsche wegnehmen kann und mit seinen zwei Armen Prema Liebe zu Krishna ins Herz legen kann, wird auch dabei sein. Und wir werden unsere Herzen vor Sadbuja hinlegen, dass er sie transformiert. Wenn ihr nachher den Saal verlässt, werdet ihr mit euch ein so dezent gestyltes Herz nehmen können. Und da, hier steht das, steht drauf, meine Herzenswünsche an Sri Sadbuja Mahaprabhu. Das schlägt man auf wie eine Seite und tut dann hier seinen Herzenswunsch reintun. Und es kann sein, sehr oft geschehen schon bei solchen Namyakyas, dass der Herzenswunsch erfüllt wird. Man muss ihn nur, ihr möchtet euch sagen, ja, warum müssen wir das jetzt aufschreiben, können wir das nicht denken? Immer so neu und modern. Das Schreiben hilft dir, deine Verwirklichung zu fixieren. Prabhupada hatte einmal gesagt, write down your realizations. Schreibe deine Verwirklichung. Wenn du gezwungen bist zu schreiben, musst du deine Gedanken fixieren und konzentrieren und kriegst dann wahrscheinlich einen besseren Wunsch, einen realeren Wunsch zustande, als wenn du so ad hoc gesagt hast, gut, wünsch dir was von Sadbuja. Ja, also. Nougat Eis habe ich im Augenblick so im Geist. Oder? Und das hilft einem, sich ein bisschen zu fixieren. Wenn es euch peinlich sein sollte, also ich weiß nicht, was machen wir mit den Herzen nachher? Wie hatten wir das besprochen? Ich bin jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht so.
Wir haben es nicht genau zu Ende gestimmt. Auf jeden Fall bleiben wir garantiert anonym.
Also gut, das wollte ich nämlich wissen. Gut. Garantiert anonym. Und warum schreibt man, hier steht meine Herzenswünsche an Sri Sadbuja von. Also, da könnt ihr euren Namen raufschreiben. Ja. Ach so. Also macht es so, wie es euch lieb ist. Auf alle Fälle schreiben, ob ihr jetzt euren Namen darunter setzt oder nicht. Sadbuja wird wissen, von wem, der kann Handschriften lesen und Gedanken und Herzen. Und Krishna kann das. Also, nicht? Also, aber bitte nehmt teil an diesem Experiment, denn wir haben danach etwas sehr, sehr schönes vor mit euren Herzenswünschen. Was noch in der, es ist in der Manifestation. Wir sind noch, es ist eine letzte Inspiration, die unserem Team heute, wir treffen uns danach. Noch, da ist Krishna noch, der kommt. Es ist eine tradierte Sache, das wird in vielen Traditionen gemacht. Nehmt es bitte mit, fühlt euch wohl dabei und schreibt es auf. Es geht wirklich, lasst uns keine Zweifel darüber haben. Wenn wir nicht den Chitta, den Sitz der Wünsche verändern, transformieren, werden wir uns noch so sehr bemühen können, aber es wird eine äußere Bemühung bleiben. Wenn wir nicht Krishna in unser Herz einladen, in den Platz, der ihm eigentlich gehört, das ist spirituelle Anatomie. Krishna gehört ins Herzen. Das muss da sein. Wenn du nicht Krishna im Herzen hast, es ist so, als wenn dir irgendwo deine Halswirbelsäule hier im Knie ist. Das ist ja komisch zu funktionieren. Da kann man nicht richtig funktionieren. Anatomisch. Oder was? Oder so ein Knochen da. So ein Beinknochen da. Da oben ist. Und so einen komischen Hals hast, den du nicht strecken kannst. Und nicht gucken kannst, wenn Prasadam gerufen wird, wo du hin musst und so. Also wenn Krishna nicht im Herzen ist, liegt ein schwerer spiritueller Anatomiefehler vor, der unbedingt korrigiert werden muss. Sonst wird nämlich das Herz ein Loch bleiben und wir werden da materielle Wünsche haben. Ein nach dem anderen. Werden wir machen. Und wir werden keine hingegebene Seele werden. Kein Shraddha in Krishna. Keine spirituelle Zufriedenheit. Und immer schielen nach materiellen Dingen. Und dann in Schwierigkeiten kommen. Ich bin ja weder hier zu Hause noch da zu Hause. Wer bin ich denn? Nun zum Psychologen gehen. Und so, nicht? Also das ist, dieser Anatomiefehler muss korrigiert werden. Das ist wichtig für im spirituellen Leben. Und Krishna kommt halt am leichtesten durch den heiligen Namen. Das ist das Yoga Dharma. Für den lieben Zeitalter ist das so und so ist geoffenbart worden von Chaitanya. Hare Krishna. Gut. Heute ist eine nachdenkliche Vorlesung, weil die Raupe eben noch, die ist auf dem Wege. Sie ist gedankenschwer auf dem Wege. Morgen kommt eine Vorlesung mit unter dem großen Thema Vertrauen. Ja, hier. Ja, das machen wir gleich, wenn die Vorlesung beendet ist. Dann macht Gavashiromani eine. Habt ihr jetzt zu dem Zeitpunkt eine dringende Frage? Peter? Ja, es ist nicht eine Frage, es ist ein Herzenswunsch. Wunsch, ja. Oh, man kann auch mehr. Ich finde, es stimmt schon, wenn man sich auf einen, wenn man einmal anfängt, richtig zu sehen, was wünsche ich mir eigentlich? Weswegen bin ich überhaupt zum Krishna-Bewusstsein gekommen? Da muss doch eben ein Wunsch vorliegen. Und dann kommen vielleicht mehr. Also, wie viel du willst. Aber es ist wirklich wichtig. Also, du fragst, du kannst mehr schreiben. Aber du solltest dich auf etwas fokussieren, wo du wirklich EKH, wo du mit einer Richtung gehst. Du kannst es zum Beispiel so machen. Als Kind wurde mir einmal die Alternative gestellt. Also morgen kommt ein Engel und du kannst ihm alles von ihm wünschen. Was wünschst du dich von ihm? Viele Wünsche habe ich. Und dann habe ich gesagt, nur ein? Und er sagt, ja, nur ein. Dann wurde mir geantwortet. Also dann habe ich gesagt, ja, dann wünsche ich mir eben Zauberstab von dem Engel und dann kann ich alle erfüllen. Also man muss sich auf was fokussieren. So wünsch dir irgendwas in deinem spirituellen Leben, wo du alle Wünsche mit abdenkst. Zum Beispiel Liebe zu Krishna ist etwas sehr, also ich will jetzt bloß nicht euch beeinflussen, also was, wo alles drin ist. Also es ist gut, sich zu fokussieren. Und wenn man jetzt so eine Wunschliste macht, ist nicht so gut, dann wird das nicht so gut funktionieren. Ja, lieber eine Sache, wo du denn, was, welcher Wunsch drückt am meisten das aus? Steht das hier, meine Herzenswünsche? Spirituell oder materiell? Spirituell Wünsche. Wir haben auch noch materiell Wünsche, das ist kein Problem. Also, ich habe da auch noch was. Ich würde sehr gerne ein UFO haben, um schneller zu reisen. materieller Wunsch. Oder Yoga Cities, nicht vervielfältigen. Also, ich habe diese Wünsche, ehrlich, aber es geht jetzt um spirituelle Wünsche. Ne? Hare Krishna. Gut. Wir können nur eine Frage nehmen. Das ist der Holger, heißt du, glaube ich, oder? Carsten sogar. Carsten. Wie kann ich mir sicher sein, dass ich Krishnas Plan folge und nicht meinem eigenen Plan? Ich möchte hier eine sehr einfache und kurze Antwort geben, aber ich bin dir sehr dankbar. Du hast verstanden, worum es geht. Nicht die eigenen Wünsche, also Krishnas Wünsche zu folgen, ne? Und die eigenen Wünsche zu ersetzen durch spirituelle Wünsche. Krishna zufriedenstellen ist ein spiritueller Wunsch. Ja. Wie kannst du dir sicher sein? Es gibt in unserer Tradition ein einfaches Scheckverfahren. Also Überprüfungsverfahren, sagt man in Deutsch. Man fragt seinen spirituellen Meister. Wenn man keinen spirituellen Meister hat, fragt man Sadhus. Oder man fragt, auch wenn man einen spirituellen Meister hat, kann man Sadhus natürlich auch befragen, wenn man aus irgendeinem Grund, wenn das praktisch hält. Sadhus heißt Devotis Krishna. Sehr oft, wenn du dich Devotis anvertraust und es wirklich wissen möchtest von denen, können sie dir sehr helfen. Und sehr oft tut sich im Gespräch mit Devotis, im offenen Gespräch, manifestieren, was man tun könnte. Krishna wirkt durch die Devotis hindurch. Das ist magisch. Und das Dritte, was gesagt wird, ist die Schriften. Indem du Schriften liest, Sasvarupa Maharaj hat den Ausdruck des betenden Lesens geformt. Ich nehme an, er hat es aus der christlichen Tradition entlehnt und vaishnavisiert, diesen Konzept, weil es da sehr vertreten ist. Divino Ratio nennt sich diese Methode dort. Man betet zu Krishna um Antworten in seinem Leben und liest dann in den Büchern. Und sehr oft kriegt man Antworten. Und man weiß dann sofort im Herzen, das ist jetzt richtig, das sollte ich tun. Das weißt du einfach genauso sicher, wie du weißt, ich bin jetzt satt. Also das ist etwas, was du experimentell erfahren kannst. Wie du das begründen sollst, dass du satt bist, das ist sehr schwierig zu sagen, ja, ich bin satt. Dann könnte einer sagen, ja, aber ein Salatblatt kannst du noch. Und du sagst, nein, ich weiß es einfach. Und wenn er dann fragt, woher willst du das wissen? Ja, also, ja, woher? Das weiß ich jetzt einfach, fertig. So weißt du, wenn du in den Schriften liest, wenn du mit dieser Haltung rangehst, zu Krishna zu beten, was du tun sollst. Das ist sehr oft schon geschehen. Eine vierte Methode ist, Atma Rupa zu befragen. Atma Rupa heißt Param Atma Rupa. Also die Überseele heißt manchmal Atma Rupa in Sanskrit. Die Form im Selbst, die Überseele. Aber da muss der Geist ein bisschen gereinigt sein. Da möchte ich dich einladen, jetzt kommt ein dezenter Werbeblock. Ich habe ein Seminar gegeben, was ich mit vielen Übungen, das heißt die höhere Verbindung, wie man Kontakt herstellen kann mit der Überseele. Ein sehr, also es ist sehr, anyways, keiner sollte seine eigenen Sachen lobpreisen. Ein interessantes Seminar, wo so verschiedene Methoden auch angewandt werden, wie man mit der Überseele in Kontakt kommt. Tradierte und traditionelle Methoden. So, der Einfachheit halber möchte ich zusammenfassen, wie weiß man, was Krishnas Plan ist? Frag die Devotees, frag einen spirituellen Meister, frag die Schriften. Und sei ein bisschen selbstkritisch. Ganz wichtig ist, dass du Krishna geschehen lässt und nicht so deine eigenen Pläne hast. Einmal gab es eine Raupe, die lebte im Kot. Sie lebte gut, denn ihr Organismus war eingestellt auf diese Substanz als Nährungskraft. Sie hatte jedoch eine, entwickelte eine Freundschaft mit einer Honigbiene. Eines Tages sagte die Honigbiene, komm in meinen Blumengarten. Da ist es gut. Einfach gut. Gestern habe ich mit jemandem gesprochen, einer Nektarpersönlichkeit, die sagte, hier ist es einfach gut. Ich kann es nicht anders beschreiben, es ist gut hier. So sagte die Biene, es ist einfach gut in meinem Honigkern. Ach, sagte die Raupe. Was soll ich denn da essen? Oh, gar kein Problem. Honig. Wie heißt es? Diese, wo man so Pollen. Und ich koche auch mit Honig verschiedene Zubereitungen, Honigkuchen und so. Also, es gibt da, das ist das Schlemmerparadies bei mir im Blumenkreis. Ach, sagte der Raupe, ich bin hier ganz zufrieden, lass mich mal. Aber die Biene kam jeden Tag wieder und irgendwann sagte die Raupe, ein Freundschaftsdienst tue ich auch, ich komme mit. Aber bevor die Raupe wegflog, bevor die Biene sagte, die Raupe fragte, wie soll ich denn da hinkommen? Ich vermixe hier zwei Geschichten. Wie soll ich denn da hinkommen? Also die Biene sagt, ich pack dich und flieg dich hin mit dem Bienentransport. Die Raupe hatte aber kein richtiges Vertrauen, dass sie dort etwas essen würde. Und so stopfte sie vorher Kot in ihre Nasenlöcher, sodass sie auf alle Fälle die Notration dabei hatte. So kam sie also an in den Blumengarten und die Biene befragte sie, riechst du das? Das ist Wahnsinn, wie das hier riecht. Und die Raupe sagte, no, wie zu Hause, würde ich sagen. Die Biene dachte, was ist das für ein seltsamer Freund? Das riecht doch jeder. Die Biene schaute sich die Raupe an und merkte, dass die Nase so verdächtig aufgebläht war. Und dachte sich, das geht jetzt nicht. Sie nahm in einer Anwandlung auf, aus Herzensfreundschaft die Biene, flog mit ihr zum Fluss und schüttelte sie. Jetzt nehmen wir mal einen Ball, die Raupe, nun nehmen wir mal ein Bad, alter Junge. Und schüttelte sie, bis der ganze Dreck so aus der Nase rauskam. Und dann flog die Biene behend zum Blumengarten zurück und sagte, riech jetzt. Oh, ist das gut? Ist das gut, sagte die Raupe. Hier bleibe ich und entwickle mich weiter. Sie ist dann im Blumengarten geblieben und hat sich ernährt mit den schönen Substanzen, Honigflöhe, Ströme und so weiter. So wir als die Wodis müssen das auch mal lernen. Nicht die alten Konzepte mitnehmen, so dass alles so heimatlich und so ist. Mal das Abenteuer des Vertrauens wagen. Nicht so die weltlichen Dinge mitnehmen. Und klar, dann erfährt man weltliches Leben auch im Kirtan, nicht? Oder in der Hare Krishna Bewegung oder wo auch immer man ist. Deswegen müssen wir morgen über Shraddha sprechen und wie sich das entwickelt, was für Hilfestellungen es gibt. Wir müssen die Zweifel konfrontieren, die wir haben. So weiter. Jetzt habe ich noch vergessen, dass die Geschichte von heutigen Tag. Die Raupe ist auf dem Weg, aber sie hat noch Laub in ihren, also wir brauchen das ja jetzt nicht so grafisch zu, sie hat noch Laub in ihren Nüstern und kann das noch nicht richtig wahrnehmen und sich auch nicht weiterentwickeln. Transformation, wenn wir Krishna einladen, und Krishna hat immer einen Plan, das gehört zu ihm, auch für uns. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gol Premanandi Hari Hari Bol. Jetzt hören wir ganz kurz zwei Devotees, zuerst Gaura Shiromani, der Chutaha gefallen, Dana von seiner hohen Stellung, Ekchipta gewaltsam fortgeworfen, Badhacha und gewaltsam gefesselt. Shatrubihi von seinen Feinden. Jati Bihita und von seinen Familienangehörigen oder Verwandten. Parityakta, verlassen. Yatanam, alle Arten von Leiden. Anuyapitaha, litt ungewöhnlich schwer. Bevor wir diesen Text und die Erläuterung vorlesen, möchte ich euch sehr gerne sagen, in welchem Zusammenhang wir diesen Text gewählt haben, sodass der Text im größeren Zusammenhang uns als Zuhörern gibt, einfach mehr Information, mehr Verständnis und so weiter. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Sami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pajarine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Sadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Ich möchte jetzt ganz kurz noch meinen jüngsten Zuhörer begrüßen. Guten Morgen, Nitai. Guten Morgen, Hare Krishna. Gut. Also, diesen Text haben wir heute Morgen gewählt, weil wir zu dem letzten Tag unseres Sommerlagers kommen. Sieht auch ganz sommerlich schon draußen aus. Wir werden nach diesem letzten, die Wolken weinen Tränen der Ekstase. Wir werden nach diesem Tag wieder aufbrechen und uns in unser Leben einfügen. Ich möchte euch sehr gerne heute am letzten Tag etwas mitgeben, was ich für relevant für euren Alltag halte in der Welt und habe deswegen einen Text ausgesucht. Etwas, was ganz wichtig ist für jemanden, der ein solches Event wie ein so schön gelungenes Sommerferienlager besucht ist, dass er irgendetwas oder dass sie irgendetwas von diesem Event mit nach Hause in das Alltagsleben nimmt. Spirituelles Leben ist nicht ein Konsumersport, wo man immer wieder schöne Sachen nimmt und vielleicht von einem Seminar oder einem Ereignis zum nächsten geht, um dort die jeweiligen Seminare zu konsumieren. Es geht im spirituellen Leben nicht darum, ein Zuschauer oder Konsument zu sein von spirituellen Dingen, sondern spirituelles Leben wird dann in uns zum Leben erwachen, wenn wir selber es praktisch in der Praktik leben können. Natürlich ist es leichter, das zu leben, sagen wir mal, in einer Atmosphäre wie dieser, wo viele auf einmal das machen, wo der ganze Tag so angelegt ist, dass man einfach sich an Krishna erinnern kann. Es ist schwer, hier in so einer Gemeinschaft und mit so einem Programm nicht am Tag an Krishna zu denken. Es ist also wirklich schwer. Man müsste sich Wachs in die Ohren stopfen, Binden vor die Augen binden, dann müsste man sich irgendwo verstecken und die Zunge mit einem Klebeband zumachen, damit kein Tropfen Prasadam reinkommt, dann könnte man vielleicht Krishna vergessen, wenn man sich anstrengt. Aber es ist schwer. In der materiellen Welt ist es nicht so schwer, Krishna zu vergessen. Da ist ein großes, ich will mal sagen, Ablenkungsmanöver, was die materielle Energie für uns bereithält. Unsere Spiritualität wird also auf die Probe gestellt werden. Und heute möchte ich über eine Dimension im spirituellen Leben sprechen, die ich als glorreiche Tests bezeichne. Diese Tests, die wir nämlich sehen, von ihnen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Sie sind, wenn wir sie mit der richtigen Perspektive betrachten, glorreich. Der Streit, den wir am Arbeitsplatz vielleicht sehen werden, kann aus der richtigen Perspektive gesehen ein glorreicher Streit sein, der uns voranbringt. Den Test, den wir an der, weiß nicht, ob jemand von euch studierte an der Universität oder das können glorreich, diese Schwierigkeiten, die da also vielleicht auf uns zukommen, können glorreich uns assistieren im spirituellen Leben. Yes. Und die verschiedensten Situationen, die wir sonst haben, vielleicht manche gehen in eine Ehebeziehung im Züricher Alltag zu leben zurück. Es können Tests da geben, die jedoch zu glorreichen Tests werden. So, darüber möchte ich sprechen. Wir werden hören von jemandem, der getestet wurde und der diesen Test bestand. Es wird uns gehen um Bali Maharaj, einen großen Geweihten von Krishna, der in eine fast unerträgliche Zerreißprobe kam, was die Stabilität seiner Bhakti betraf. Es wurde an ihm gezerrt von allen Seiten, aber seine Bhakti blieb intakt und hielt den Test stand. Bali Maharaj war der Regent des Universums geworden. Also er hatte in einem aufreibenden Krieg alle Planetensysteme eingenommen und sich zum alleinigen Herrscher von diesem Planetensystem erklärt. War richtig, man könnte sagen, ein interstellarer Dämon. Yes. Bali Maharaj nun führte einst mit seinen Oberbefehlshabern ein großes Yagya auf. Und in diesem Yagya geschah das Spirituellste, was man sich vorstellen konnte. Er empfing einen Gast, der sehr klein und unscheinbar aussah. Dieser Gast war niemand anderes als Vamana Dev, Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, die die Form eines ganz kleinen, zwergenhaften Brahmanas angenommen hatte. Und dieser zwergenhafte Brahmana, der also eine ganz unverdächtige Körpergröße hatte, bat den Kaiser um so viel Land, wie er mit 3 Schritten abschreiten konnte. Und Bali Maharaj wusste, dass seine Regentenschaft abhängig von der Segnung der Brahmanas war. Und er sagte, 3 Schritte Land, du kannst wirklich mehr haben. 3 Schritte Land ist nichts für mich. Ich bin nicht ein Kleingrundbesitzer, sondern ein Universumgrundbesitzer. Also es ist in meiner Macht, hier wirklich viel zu geben. Aber Vamana Dev sprach ganz philosophisch. Wer sich nicht mit 3 Schritten Land begnügen kann, o Kaiser, kann sich nicht einmal mit einem Planeten begnügen. Es reicht schon. Er hat eigentlich gesagt, es reicht mir schon. Mir ist sehr wichtig, dieser kleine Wort. Und dann sagte Bali Maharaj, ja, nimm dir deine 3 Schritte Land. Gerne, wenn das dein Wunsch ist. Daraufhin erweiterte sich Vamana Dev, der ja niemand anderes war als die höchste Persönlichkeit Gottes, in eine Form, wo er mit dem ersten Schritt das ganze überschaubare Land bis zum Horizont abschritt. Schropp. Er machte also einen Schritt, einen horizontalen Schritt im wahrsten Sinne des Wortes, der den Horizont und jenseits des Horizontes erreichte. Das ist jetzt mein, sagte er zu dem verblüfften Kaiser. Daraufhin erweiterte sich diese Form des zwergenhaften Wesens in eine Form, die bis zum Universum Rand ging und er schritt einmal aus mit dem Fuß und stieß durch die undurchdringlichen Schichten des Universums. Er stieß so stark dadurch, dass er am anderen Ende der Schicht rauskam. Er schlug also ein Loch und der Ganga, die Ganga, kam da hindurch geflossen und spritzte auf diese Weise ins Universum hinein. Und dann sagte diese riesenhafte Form, die nichts mehr mit dem zwergenhaften Wesen äußerlich gemeinsam hatte: Du Betrüger, du hast mir 3 Schritte Land versprochen. Wo soll ich denn meinen dritten hinsetzen? Hier gibt's ja gar nichts mehr. Bali Maharaj schaute nur sprachlos zu. Dafür, dass du dein Wort gebrochen hast, was du einem Brahmana gegeben hast, werde ich dich jetzt gefangen nehmen und das Wesen